Ja, schönen guten Abend. Sie haben das Recht zu schweigen. Herzlich willkommen zum einzigen Vortrag, bei dem man alles weiß, wenn man den Titel gehört hat. Eine kleine Frage vorab. Haben wir Polizisten oder Staatsanwälte im Saal? Ja, würde ich sagen, da können wir ja offen miteinander reden. Über das Thema, Sie haben das Recht zu schweigen, es geht also im Wesentlichen darum, nichts Hochakademisches, Großjuristisches, sondern was mache ich, wenn ich Kontakt mit der Polizei bekomme. Und ich möchte einen Fall erwähnen, der eigentlich vielleicht nicht ganz so zum Thema gehört, der mich aber in den letzten Wochen doch wirklich beschäftigt und ich muss sagen auch erschüttert hat, nämlich wie man heutzutage in der Bundesrepublik Deutschland Kontakt im wahrsten Sinne des Wortes mit der Polizei bekommt. Und das sind die sogenannten verdachtsunabhängigen Kontrollen, welche die Bundespolizei in Zügen durchführt. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. An den Grenzen, den Binnengrenzen der EU, im Bereich Koblenz ist das, da gibt so es so eine Strecke, da kontrolliert die Bundespolizei und hat dann auch einen dunkelhäutigen Mitbürger kontrolliert, der dunkle Hautfarbe hat. Und der hat sich dagegen gewehrt und gesagt, das geht nicht, ich bin jetzt schon 10-mal kontrolliert worden in den letzten 2 oder 3 Monaten und hat, um das kurz zu sagen, dagegen geklagt. Und die Polizeibeamten haben in dem Verfahren etwas gesagt, was ich eigentlich in unserem Land nicht für möglich gehalten hätte. Die haben gesagt, jo, das ist richtig, wir kontrollieren nach der Hautfarbe. Die Hautfarbe ist für uns ein Kriterium, nach dem wir uns unsere Leute bei verdachtsunabhängigen Kontrollen, so heißen die ja logischerweise, aussuchen. Da staunt man schon mal. Ich hatte schon öfter solche Situationen und habe dann festgestellt, dass wenn man das kritisiert, natürlich sage ich jetzt, nicht die Wahrheit gesagt wird, sondern dass gesagt wird, oh, das ist alles ganz anders, das war Zufall, wir können ja nicht nur Leute kontrollieren, die weiße Hautfarbe sind, damit wir uns nicht dem Vorwurf der Diskriminierung aussetzen. Also müssen wir ja notgedrungen auch mal ein paar Dunkelhäutige kontrollieren. So kannte ich die Erklärung. Die waren zwar halbherzig, aber sie waren, ich sag's mal vorsichtig, politisch korrekt. Allerdings, die Beamten da sind so weit gegangen und haben gesagt, nein, wir machen das so, ich habe es in meinem Blog so genannt, die Überschrift war, der Neger ist verdächtig. Ja, jetzt wurde mir dann vorgeworfen, ich würde dieses Wort gebrauchen. Ich meine aber, es beschreibt genau den Punkt, über den man da reden muss, dass verdachtsunabhängige Kontrollen nach der Hautfarbe ausgeführt werden. Und das Erschreckende an der ganzen Geschichte ist, das Verwaltungsgericht Koblenz hat das abgenickt. Ja, die haben gesagt, das ist völlig in Ordnung, dass Bundespolizisten bei verdachtsunabhängigen Kontrollen ihren Verdacht daraus schöpfen, dass jemand eine andere Hautfarbe hat als die meisten hier im Saal oder bei uns auf der Straße. Für mich, muss ich sagen, wirklich unbegreiflich. Das ist aus meiner Sicht ein Bild, das unsere Justiz hier abliefert, das ich nur noch schwer ertragen kann, muss ich ehrlich sagen. Für mich ist das nackter Rassismus, dem da auch noch das Wort gewählt wird. Und das führt jetzt so weit, dass diese Kontakte mit der Polizei sogar fast, muss ich sagen, hämisch durch die beteiligten Bundespolizisten noch intensiviert werden. Denn von denen ist jetzt bekannt geworden, die haben sich das Urteil flugs kopiert. Und wenn sie dann die Schwarzen oder Dunkelhäutigen in ihren Zügen kontrollieren, zeigen sie denen das Urteil und sagen, sie beschweren sich mal besser nicht, das Gericht hat mir ja recht gegeben. Also merkwürdiger Kontakt mit der Polizei. Dazu kann ich nur sagen, glücklicherweise hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz jetzt die Berufung gegen dieses, wie ich finde, skandalöse Urteil zugelassen und dem Kläger, der sich da beschwert hat, auch Prozesskostenhilfe bewilligt, was natürlich zeigt, dass das Gericht offensichtlich der Meinung ist, dass da eine Erfolgsaussicht besteht. Ich kann nur hoffen, für mich als Strafverteidiger, aber auch als denkenden Menschen, dass dieses Urteil nicht mehr lange Bestand hat, weil ich finde es kaum erträglich, dass so etwas passiert, dass also Rassismus von deutschen Richtern, wirklich offener Rassismus von deutschen Richtern gut geheißen und abgesegnet wird. Aber das nur so als Beispiel, wie man heutzutage sehr schnell in Kontakt mit der Polizei geraten kann, ohne dass man ein Verbrecher ist oder verdächtig ist oder sonst was gemacht hat. Eine andere Situation ist natürlich, und eine lebensnahe Situation, die Verkehrskontrolle. Kann jedem von uns heute Abend passieren, wir fahren mit dem Auto nach Hause, sei es als Beifahrer oder als Fahrer selber, und ihr werdet angehalten von der Polizei, und die erste Frage ist ja immer: Fahrzeugschein und Führerschein bitte, oder die Papiere bitte. Und die zweite Frage ist, und dann wird es interessant: Haben Sie was getrunken? Was antwortet man auf so eine Frage? Die falscheste Antwort, die ihr da geben könnt, ist ein Glas Bier. Oder mehr als ein Wein kann es eigentlich nicht gewesen sein. Ja, denn das führt bei einem Polizeibeamten, der auf der Polizeischule ein bisschen zugehört hat, dazu, dass sein Ermessen reduziert ist und er muss euch zu einer Atemalkoholkontrolle veranlassen oder er muss euch eine Blutprobe abnehmen. Also, um gleich mal einen praktischen Tipp loszuwerden, ohne dass ich jetzt hier Alkohol oder Drogen am Steuer irgendwie unterstützen möchte, aber als Beschuldigter kommt man ja in die merkwürdigsten Situationen. Nie antworten, es war nur ein Glas Bier oder das war ein Prosecco, da ist doch kein Alkohol drin. Ja. Also nichts zugeben, sondern sagen, nix, ich habe nichts getrunken, und auf jeden Fall Nein sagen. Denn dann muss der Polizeibeamte entscheiden, ob ihr so nach Alkohol riecht, dass er was weitermacht. Und dann kommt wieder die nächste Frage: Was macht der Beamte? Ich habe es gerade gesagt, er versucht euch zu einem Atem-Alkohol-Test zu veranlassen. Also sind Sie bereit zu blasen? Ja. Die meisten Leute sagen dann, ja, klar, warum nicht? Ja. Wenn ihr vielleicht hier rausgeht, dann mit folgender Erkenntnis: Ihr müsst zumindest nicht. Ja. Auch wenn Polizeibeamte in solchen Situationen gerne den Eindruck erwecken, dass es eine Verpflichtung ist, so nach dem Motto, ja, es bringt doch jetzt nichts, darüber zu diskutieren, wenn Sie noch nichts getrunken haben, dann machen Sie das. Für die jüngere Generation, die hier auch im Saal groß anwesend ist, flächendeckend fast, vielleicht fast noch möglicherweise noch wichtiger, die Frage nach dem sogenannten Drogenwischtest. Ja, ich weiß nicht, hat schon mal jemand sowas mitgemacht? Ich bin zu alt für sowas, bei mir versuchen wir das nicht. Obwohl genug Platz wäre, ja. Also, da wird dann so ein Läppchen oder so ein Papier über die Stirn geführt, und wenn sich das dann verfärbt, dann ist man nicht schwanger, sondern man hat möglicherweise Drogen genommen. Witzigerweise habe ich schon ziemlich viele Verkehrssachen mit diesem Punkt bearbeitet, und ich habe noch nie erlebt, dass ein Polizeibeamter meinen Mandanten gesagt hat, ja, aber du musst das nicht machen, wenn du das nicht willst. Sondern es wird immer erstaunlicherweise der Eindruck erweckt, dass man zu diesem Drogenwischtest verpflichtet ist. Ja? Und wirklich, ihr seid es nicht. Und der Trick ist, wenn man da rauskommen will aus der Situation, egal ob man was gemacht hat oder nicht, spielt ja keine Rolle, wirklich zu sagen, nein, ich habe nichts getrunken, ich mache den Atemalkoholtest nicht und ich bin auch nicht zu einem Drogenwischtest bereit, weil dann kommt auf die Baden Arbeit zu. Ja. Diese Arbeit besteht darin, mit euch zur Wache zu fahren, ja? Wenn man dann sich an Recht und Gesetz hält, einen Richter zu besorgen nachts, der bereit ist, mündlich einen Beschluss auf Blutprobe anzuordnen, mit dem Risiko, dass ihr bis dann schon wieder so nüchtern seid, dass da nichts mehr rauskommt. Also gerade in solchen Grenzfällen, wo man jetzt also nicht offensichtlich als volltrunken dasteht, das verweigern, nichts machen und dann darauf hoffen, dass sie es eben nicht machen und einen nicht mit zur Wache nehmen, sondern dann sagen, ja, gute Fahrt noch, schönen Abend, ja, nichts für Ungut. Das klappt. Ja. Ich sage jetzt nicht, woher ich das weiß. Aber ein Problem ist ja immer noch, und da kommen wir zu einem Thema, das in den deutschen Krimis so falsch, in deutschen Krimis wird viel falsch dargestellt, aber das dürfen die auch, weil sie ja dramaturgisch arbeiten und uns unterhalten wollen. Aber kaum ein Thema wird in deutschen Krimis falscher dargestellt als die Rolle des Beifahrers, nämlich des Beifahrers in der Form des Zeugen. Denn, versetzt euch in unsere Situation, ihr habt ja diese Verkehrskontrolle und dann fragt der Polizist eben euren Beifahrer oder eure Beifahrerin, ja, was sagen Sie denn dazu? Ja, Sie waren doch wohl zusammen in der Disco oder auf der Party oder wo auch immer. Was hat unser lieber Fahrer denn dann getrunken? Und was sagt der Beifahrer dann dazu, wenn er noch sprechen kann? Wasser. Der Polizist sagt erstmal nichts und der Polizist sagt, jetzt machen Sie hier bitte keinen Stress. Also man kann das auch auf alle anderen Dinge im Leben übertragen, es geht hier um Zeugen. Sie müssen mir jetzt Bescheid sagen, was da gelaufen ist, denn Sie sind Zeuge. Denn, wie man aus deutschen Krimis ja weiß, Zeugen müssen bei der Polizei aussagen und dürfen sich nicht dagegen wehren. Das kleine Problem ist, es ist einfach schlicht falsch. Und da können Sie wirklich oder könnt ihr Polizisten auch wirklich an ihrer Berufsehre erwischen, ja? Weil das wollen die nicht wahrhaben und zur Kenntnis nehmen. Keiner, der auch nur Zeuge ist, niemand, beschuldigt das schon gar nicht, das ergibt sich aus dem Titel des Vortrags, aber auch jemand, der selbst gar keiner Straftat bezichtigt wird, ist verpflichtet, mit der Polizei zu reden. Ich erlebe das also immer wieder, dass selbst Polizisten bei mir, wenn ich mit denen spreche und Zeugen vertrete, völlig, ich sag's mal ganz salopp, auf die Kacke hauen und sagen, ja, wenn Ihre Mandantin nicht zu uns kommt, dann muss ich die vorführen lassen oder dann lasse ich mir schon was anderes einfallen. Ja? Ich frage mich dann immer, wer von uns beiden 8 Semester oder ein paar mehr Jura studiert hat, aber das ist wirklich so eine Fehlglaube, der sich auch im Kopf von Polizeibeamten mittlerweile so festgesetzt hat, dass die mit Zeugen sozusagen machen können, was sie wollen und dass sie Zeugen zu einer Aussage zwingen können. Die Gesetzeslage sieht ganz anders aus. Jeder, der von der Polizei als Zeuge befragt werden soll, kann sagen, wissen Sie was, Auskunftsverweigerungsrecht, Zeugnisverweigerungsrecht hin oder her, das interessiert mich alles nicht, ich rede gar nicht mit Ihnen. Ja? Muss ich nicht, will ich nicht, tue ich nicht. So einfach ist das. Und da kann man wirklich ganz aberwitzige Situationen erleben, in denen also Polizeibeamte regelrecht ausrasten. Denn, kleine Statistik am Rande, die speist sich aus 18 Jahren Tätigkeit als Strafverteidiger, mindestens 80% aller Fälle könnten nicht aufgeklärt werden, wenn nicht entweder der Beschuldigte das sofort zugeben würde oder wenn nicht irgendwelche Zeugen, die vielleicht mit ihm verwandt sind oder zumindest eher zu ihm halten, die Klappe aufmachen würden und ihn reinreißen würden. Ihr merkt das, ich sage das aus Strafverteidiger-Sicht, natürlich ist man als Zeuge berechtigt, mit der Polizei zu sprechen, aber man muss wissen, dass man dazu nicht verpflichtet ist. Also Stichwort, du musst gar nichts, auch als Zeuge nicht. Und da können Sie wirklich ganz tolle Erfolge erzielen, wenn Sie das Polizeibeamten sagen. Denn dann sagen die, ja, ich lasse Sie vorführen oder ich stelle Sie auf die Wache ein, das gibt ein Ordnungsgeld und Ordnungshaft. Und Sie dann sagen, ja, versuchen Sie doch mal, ja. Ich meine, Sie sind schon im Streifendienst, viel tiefer kann man vielleicht nicht. Wichtig ist, wenn ihr Zeuge seid und aussagen sollt, müsst ihr für euch selber überlegen, ob ihr mit der Polizei sprechen wollt oder nicht. Ich denke, es ist durchaus nachvollziehbar, dass man als Zeuge zum Beispiel auch mal sagt, ich möchte der Polizei jetzt eben nichts sagen, weil mir die persönliche Nähe zu dem Beschuldigten oder dem möglicherweise Verdächtigen einfach wichtiger ist als dieser ganze Sache mit der Aufklärung und ähnlichen Dingen. Also, ihr könnt davon ausgehen, gerade Zeugen werden immer schlampig belehrt oder gar nicht belehrt oder es wird, wenn sie belehrt werden, werden sie möglicherweise grob fahrlässig falsch belehrt. Und das liegt nicht nur am deutschen Krimi, sondern eben daran, dass Polizeibeamte ganz genau wissen, wenn wir nicht an Ort und Stelle sofort möglichst eine verwertbare Aussage bekommen, dann steigt die Chance des Beschuldigten, davon zu kommen. Ja, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ich als Strafverteidiger sehe das neutral. Es geht ja hier nicht darum, ob Straftäter davon kommen, es geht um Fragen des Rechtsstaates. Und was mich an der ganzen Geschichte halt ein bisschen stört, ist, dass das, was in Krimis stattfindet, dann sozusagen auf der Straße fortgesetzt wird. Und das ist außerordentlich unerfreulich, wenn man dann liest, dann lasse ich sie vorführen. Es gibt überhaupt keine Möglichkeiten, da was zu machen. Aber wieder zurück zu den Leuten, die es eher betrifft, nämlich zu Beschuldigten. Der Kontakt mit der Polizei, das Harmloseste, was euch passieren kann, ist, ihr geht zum Briefkasten und findet morgens einen Brief, da steht dann drauf, Kriminalpolizei Düsseldorf oder Polizeipräsidium Köln, KK sowieso, Anhörungsbogen, Vorladung, wie auch immer, sieht amtlich aus mit Wappen. Und dieses Papier entdeckt, da steht ein Termin drin und dann steht da drin, kommen Sie bitte dann und dann dahin, bringen Sie bitte einen amtlichen Lichtbildausweis mit und diese Vorlage oder die Vernehmung soll Ihnen Gelegenheit geben, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen und sich gegebenenfalls auch zu entlastenden Umständen zu äußern. Das Einzige, was nicht drin steht, ist das Wichtigste, nämlich, dass man dazu nicht verpflichtet ist. Also, komischerweise, in 1000 Verfassungen dieser Textbausteine, noch keine Polizeibehörde ist darauf die Idee gekommen, mal klipp und klar reinzuschreiben, folgenden Satz, Sie sind nicht verpflichtet, dieser Vorlage Folge zu leisten. Ja? Also in einem, sage ich mal, aufgeklärten Staat würde man ja erwarten, dass der Bürger vielleicht auch darüber informiert wird. Das ist zwar jetzt ein Ding, das heißt Vorladung, aber im Prinzip ist es eher so eine Einladung, oder? Eigentlich ist es nur eine freundliche Bitte, ja? Wobei man noch nicht mal absagen muss. Ja? Also wenn ihr euren Freunden samstags abends nicht absagt, dann haben die vielleicht umsonst gekocht und Getränke gekauft. Bei der Polizei ist das nicht so. Ich sag immer, aus meiner Erfahrung mit dem dienstlichen Stress auf vielen Polizeibehörden, kommt der Beschuldigte nicht, ist das nächste Kickerheft nicht weit. Ja? Das ist ein ganz anderes Thema. Und was passiert, wenn ihr telefonisch nachfragt und sagt, ja, ich war beim Chaos Computer Club, da hat so ein Anwalt etwas anderes erzählt oder ich habe das gegoogelt, da steht ja drin, das wäre alles freiwillig, macht den Test, es wird garantiert anders gesagt. Da steht dann drin, wird dann gesagt, ja, da müssen Sie halt mit weiteren Maßnahmen rechnen, wir können Sie zwangsweise vorführen, das muss dann der Staatsanwalt entscheiden, dann kommen wir halt und holen Sie ab. Ja, das ist so der O-Ton, der da stattfindet. Das ist ganz klar gegen das Gesetz, denn auch als Beschuldigter ist man nicht verpflichtet, etwas zu sagen. Ich habe manchmal das zu erscheinen, also man muss sich mal hingehen, sagen muss man sowieso nichts, das ergibt sich ja schon aus dem erwähnten Titel des heutigen Vortrags. Ich habe also manchmal das Gefühl, das ist so eine gewisse psychologische Barriere, die viele Polizeibeamte mittlerweile aufbauen, die verdrängen in ihrem dienstlichen Eifer und in ihrem Stolz auf ihre Beamteneigenschaft die Tatsache, dass die Strafprozessordnung ihnen gar nicht diese Möglichkeiten gibt, Beschuldigte ohne zwingende Gründe in Untersuchungshaft zu werfen oder sie vorzuladen oder auf die Wache zu schleppen. Ja, ihr kennt das aus Krimis, die kommen morgen um 10 Uhr aufs Revier und dann dauert das bis 16 Uhr, bis der Beschuldigte gestanden hat, weil der Kaffee aus dem Automaten so schlecht ist, das ging einfach nicht mehr weiter. Und irgendwann kommt dann urplötzlich das Geständnis, brechen zusammen die Leute. Also man muss nicht. Mein Ratschlag, wenn ihr dann so eine Einladung bekommen solltet, Termin absagen oder den Termin halt über jemanden, der sich damit auskennt, absagen lassen. Das geht problemlos. Ja? Mit gewisser Gegenwehr ist natürlich immer zu rechnen. Aber wenn man da sagt, also ich komme nicht, dann passiert meistens eben nichts. Schlechter ist es natürlich, wenn die Polizei euch sagt, die sind vorläufig festgenommen. Ja? Das dürfen Polizeibeamte, allerdings natürlich nur dann, wenn die Prognose ergibt, dass eine Art Haftgrund vorliegt. Also es geht nicht, dass die Polizei euch festhält nach dem Motto, Sie müssen jetzt bis 17 Uhr hier sitzen oder bis 22 Uhr, Sie dürfen aber gehen, wenn Sie eine Aussage machen. Das geht nicht, sondern wir müssen dann sagen, okay, möglicherweise verhärtet sich der Tatverdacht so, dass eine Untersuchungshaft gerechtfertigt ist. Also auch diese Drohung ist nicht durchsetzungsfähig und da sollte man sich auch keine Angst vor machen. Vor allem ist es immer gut, wenn man weiß, dass Polizeibeamte nicht berechtigt sind, einen aus eigener Regie länger als bis zum Ende des nächsten Tages festzuhalten. Es ist also immer schlecht, wenn man um 0.01 Uhr festgenommen wird. Komischerweise steht das so oft auf Protokollen. Ja? 0.04, 0.07. Aber Sie sehen praktisch, kaum Festnahmeprotokolle, wo 23.59 oder 56 draufsteht. Weil das bringt sozusagen einen ganzen Tag. Das kann dann eben bis zu 48 Stunden bedeuten nämlich immer bis zu 24 Uhr des nächsten Tages. Und da braucht man sich also wirklich nichts einreden zu lassen. Ich habe es also schon Mandanten, die ich auch ein bisschen darauf vorbereitet habe, die haben sich immer mit sehr guten Sprüchen aus der Affäre gezogen. Ja? Die sagen, ja, nehmen Sie mich doch mit. Ja? Das ist endlich mal was, wovon ich meinen Enkeln noch erzählen kann. Ja? Also mein Leben ist schon langweilig genug. Oder es ist Ihnen ja klar, dass ich einen teuren Anwalt habe, der aber für sein Geld arbeiten kann, ruhig. Ne? Dann sieht das möglicherweise dann schon mal ganz schnell anders aus. Was allerdings schon geht, dass sie euch auf die Polizeiwache locken, sozusagen, nämlich mit einem kleinen Trick, nämlich mit der Anordnung der erkennungsdienstlichen Behandlung. Das sind die berühmten Fingerabdrücke und das Lichtbilder, also auf Deutsch übersetzt Fotos von euch. Die erkennungsdienstliche Behandlung, die kann man in solchen Fällen nicht abschlagen. Das ist wirklich eine der wenigen Sachen, die die Polizei selbst anordnen kann, erstaunlicherweise. Und das kann auch zwangsweise durchgesetzt werden, wenn also jetzt das im Strafverfahren ansatzweise erforderlich ist. Und da könnt ihr euch nicht dagegen wehren. Und da mache ich auch immer wieder die Erfahrung, ganz oft, dass dann sozusagen gesagt wird, Sie müssen jetzt mit zur ED-Behandlung und dass dann auch versucht wird, in diesem Rahmen eine Aussage sozusagen zu kriegen, nach dem Motto, ach, jetzt sind wir schon mal hier, der Computer ist warm gelaufen, legen Sie doch mal die Karten auf den Tisch. Die andere Alternative ist, wo ihr zur Polizei kommen müsst, wenn ihr keinen Ärger haben wollt, wenn ein Richter die Abnahme eurer DNA angeordnet hat, entweder durch eine Speichelprobe oder durch eine Blutprobe. Wenn also ein Richter das angeordnet hat, dann müsst ihr auch zur Polizeiwache, aber auch hier gilt, ihr seid nicht zu Aussagen verpflichtet. Bei der DNA-Probe ist es übrigens so, ihr müsst aufpassen, die Polizei versucht in letzter Zeit verstärkt, diese DNA-Probe euch, ich sage es jetzt mal ganz salopp, abzuschwindeln, indem sie dieses Einverständnisformular in die Papiere bei der erkennungsdienstlichen Behandlung mit reinfummelt. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes, da müsst ihr irgendwas unterschreiben, in so ein Protokoll oder so, ihr müsst es nicht unterschreiben, aber viel unterschreiben ist. Und dann heißt es ja, das können Sie auch noch unterzeichnen. Das ist dann das Einverständnis zur Abnahme einer DNA-Probe. Und das ist eine ganz gefährliche Sache. Also immer alles lesen bei der Polizei, weil das wird immer mehr versucht, dass man sozusagen den Beschuldigten dazu bringt, hier die DNA-Probe selbst zuzubilligen, denn da braucht das kein Richter zu entscheiden. Ihr werdet auch erleben, wenn ein Polizist euch fairerweise fragt, ja, sind Sie mit der DNA-Probe einverstanden, dann sagen Sie, ja, ist das freiwillig? Dann sagt er, ja, das ist freiwillig, aber ein richterlicher Beschluss, das ist ja nur eine Formsache. Das ist eine Sache von 3 Tagen, das macht der Richter. Ja. Glaubt ihm das nicht, denn es stimmt. Die Richter sind heute hat sich ein bisschen geändert, viele Gerichte sind mittlerweile schon dazu gekommen, dass die das sehr kritisch sehen, denn es müssen ja bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, um eine DNA-Probe abzunehmen, nämlich es muss die Gefahr bestehen, die Prognoseentscheidung muss sein, dass ihr künftig auf Straftaten begeht. Natürlich bei den meisten, die vielleicht das erste Mal mit der Polizei zu tun haben, schon ein etwas heftige Prognose zu sagen, ja gut, der steht jetzt unter dem Verdacht, das und das gemacht zu haben, wird auch künftig Straftaten begehen und deswegen nehmen wir ihm gleich mal seine DNA-Probe für die Speicherung beim Bundeszentralregister da ab. Das wird aber immer wieder versucht und lasst euch bitte auf keinen Fall darauf ein, denn so ein Gerichtsbeschluss, der kostet noch nicht mal was. Also wenn ihr sagt, das will ich nicht, ich stimme dem nicht freiwillig zu, dann müsst ihr, wenn das Gericht das anordnet, dafür kein Geld bezahlen. So. Und die Wahrscheinlichkeit ist eben relativ groß, dass das nicht passiert. Kleiner Einschub an diesem Punkt, man merkt ja, also man wird da zu einer DNA-Geschichte überredet möglicherweise, oder es werden Fotos gemacht und Fingerabdrücke genommen. Ich glaube, ich bin hier im richtigen Saal. Das hat ja auch eine gewisse Datenproblematik. Ja? Also das sind ja durchaus relevante personenbezogene Daten, die da erfasst werden. Und ich kann euch aus Erfahrung nur sagen, hofft bitte nicht darauf, ja, dass irgendeine Polizeibehörde ernsthaft willens und bereit ist, von sich aus irgendwelche Löschungsfristen zu machen. Das passiert nicht. Ja? Das liegt daran schon, dass in den Polizeicomputern hier auch in Nordrhein-Westfalen überhaupt keine vernünftige Löschroutine vorhanden ist. Ja? Also die Software ermöglicht das Löschen im engeren Sinne gar nicht. Man kann Datensätze sperren, aber dieses Sperren bedeutet wohl nur, dass man diese Sperre auch problemlos wieder aufheben kann und dann praktisch wieder über die Daten verfügen kann. Also wer schon mal eine ID-Behandlung hatte oder noch über sich ergehen lassen muss und das Ganze zerschlägt sich, denkt bitte daran, dass ihr dann von euch aus auf die Polizeibehörden zugeht und sagt, ich möchte gerne meine Daten gelöscht haben, weil das machen die von sich aus nicht. Bei den Fotos hat sich die ganze Geschichte ein bisschen entschärft. Früher war das ja immer so, wenn ihr ID behandelt worden seid, dann wurden eure Fotos in solche großen Mappen einsortiert. Ja? Und dann wurde jeder Zeuge, der dann einen Straftäter suchen sollte, dem wurden diese Mappen vorgelegt. Ja? Ihr könnt euch ausmalen, wie groß oder wie klein die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Zeuge, der dann nachts um 12 da irgendwo am Dom mit besoffenem Kopf das Opfer einer Straftat geworden ist, euch vielleicht erkennt, obwohl ihr das gar nicht gewesen seid. Ja? Das passierte immer wieder. Heute hat sich das etwas dadurch geregelt, dass die Polizei zwar keine Löschroutine in ihrem Programm hat, aber schon solche Bildgestaltungssoftware besitzt, wo die also aus dem Computer in der Regel Bilder generieren. Also es ist nicht mehr so, dass eure Passfotos, die da gemacht worden sind, dann ohne euer Wissen dann irgendwelchen Zeugen dauerhaft vorgelegt werden. Das ist kein Scherz übrigens. Ich habe schon Leute verteidigt, die mir hoch und heilig geschworen haben, ich habe damit nichts zu tun. Und wo allerdings die Zeugen gesagt haben, ja, der war das so mit, kommen da so Sprüche, 75%ige Wahrscheinlichkeit. Ja. Ja, was ist das? Ja? Wenn der jetzt nicht gerade aussieht wie Mike Tyson mit so einem Tattoo im Gesicht. Ja, was ist dann eine 75%ige Wahrscheinlichkeit? Den Ärger nimmt einem keiner weg. Wenn ihr aber dann mal versucht, es mal zum Spaß, eure Daten gelöscht zu bekommen, ja, da könnte man mal einen Workshop draus machen, was man da richtig machen kann und was falsch. Man kann im Prinzip alles richtig machen, man kriegt nur keine Antwort. Ja. Da scheint keiner so richtig zuständig zu sein bei den Polizeibehörden. Ich mache das vielleicht ein, zwei Mal in der Woche, routinemäßig im Auftrag von Mandanten. Bis ihr da mal eine Antwort bekommt, das ist schwierig. Ich habe einen Fall in Norddeutschland jetzt, da habe ich ich habe es mir aufgeschrieben, vor über 3,5 Monaten mal gebeten, die Daten zu löschen. Seitdem habe ich 3-mal daran erinnert, 0 Reaktion, 0. Ja? Und jetzt kam so ein Schreiben, ja, wir werden uns darum kümmern, die Bearbeitung kann aber längere Zeit in Anspruch nehmen. Das lag offensichtlich auch nur daran, dass in meiner letzten Erinnerung das Wort Dienstaufsichtsbeschwerde vorkam. Teilweise wirklich unglaublich. Am Ende bleibt einem dann häufig nur, das mache ich dann auch ganz gerne, weil die Polizei dann auch die Kosten übernehmen muss, darauf zu klagen. Weil wenn man dann komischerweise klagt, dann geht alles ganz fix. Ja? Gut. Der unerfreulichste Anlass, wie man mit der Polizei in Kontakt geraten kann, ist die Hausdurchsuchung. Der Klassiker, ja, also das heißt nicht umsonst die Folie im Morgengrauen, man darf da doppelten Sinn drin sehen. Die Polizei, wenn sie einen richterlichen Beschluss hat, kommt nie zu uns christlichen Zeiten um 11 Uhr morgens oder so, wo man wenigstens schon mal wach ist, sondern die kommen immer um zwischen 6 und 7:30. Eher Tendenz gegen 6 Uhr. Ja? Ob winters, ob sommers, Polizeibeamte stehen früh auf. Das hat natürlich nicht nur dienstzeitliche Gründe, sondern das ist auch eine reine psychologische Geschichte, weil wo kann man jemanden besser frappieren und überraschen und unter Druck, nicht unter Druck, das ist ein falsches Wort, also wo kann man dem unverhofft begegnen, wo er in einer relativ schwachen Situation ist, wie wenn er ungeduscht ist, aus dem Mund riecht und nur ein Pyjama anhat. Ja? Das ist natürlich die Grundsituation, die für jedermann schlecht ist und unangenehm ist. Und deswegen werden Durchsuchungen gerne morgens gemacht, weil man da die Leute sozusagen auf dem falschen Fuß erwischt. Ausnahme für solche angeordneten Durchsuchungen, da kann es dann auch schon mal nachts sein oder abends, ist die Gefahr im Verzuge. Dafür reichen heutzutage, deswegen nicht zu sehr über den Fall mit den verdachtsunabhängigen Kontrollen lächeln, dafür reicht es heutzutage schon, wenn man Hautfarbe hin, Hautfarbe her, vielleicht am Hauptbahnhof mal seinen Rucksack ausleeren muss und so ein paar krümelartige Substanzen bei sich hat, ja, die nicht sofort eindeutig als irgendwelche Bonbonkrümel identifiziert werden können. Das kann schon mal dazu führen, dass man eine Hausdurchsuchung bekommt. Der krasseste Fall, den ich mal hatte in letzter Zeit, war ein Mandant, der hat eine Kontrolle gehabt, auch an einem Hauptbahnhof hier in Nordrhein-Westfalen. Die Bundespolizisten waren auch sehr freundlich, konnten auch keine Drogen bei ihm feststellen, aber haben dann mit ihren Spürnasen geschnüffelt, dass sein Rucksack nach Marihuana riecht. Ja? Also nicht der Hund, sondern die Polizisten. Ja? Und sein Hund war nicht da. Und haben dann tatsächlich wegen Gefahr im Verzug bei ihm die Wohnung durchsucht. Ja? Das Argument meines Mandanten, ja, der mit Drogen und echt nichts am Hut hat, dass ihm da vor einiger Zeit meine Flasche Beck's Bier in dem Rucksack ausgelaufen ist, wurde leider nicht erhört. Allerdings wurden auch keine Drogen gefunden. Ja, gute Frage. Also wenn Fragen sind, durchaus mal melden. Gefahr im Verzuge geht, die Frage ist, Gefahr im Verzuge geht das auch ohne richterliche Anordnung? Ja, darf die Polizei. Da kann ich euch aber beruhigen, wenn sie euch schon bei Gefahr im Verzuge durchsuchen, da kann man heutzutage viel machen aus juristischer Sicht, weil da passieren fast nur noch Fehler. Ja, gut, wir Anwälte, wir brauchen ja auch eine Rechtfertigung für unsere Existenz. Und eine ist eben, dass wir solche Fehler erkennen und der besteht zum Beispiel daran, dass in der Akte mit keinem Wort erwähnt wird, worin Gefahr im Verzug besteht. Ich habe da so eine Dokumentationspflicht. Ich habe da einen relativ krassen Fall, den kann man eigentlich, ja, ich erzähle den mal, ist ja egal. Das ist wirklich fast, das ist kaum vorstellbar. Also die Polizei trifft jemanden mit krümelartigen Substanzen am Bahnhof. Das haben wir gerade schon gehabt. Und nimmt ihn mit auf die Polizeiwache. Dann ordnet sie bei dieser Person die Durchsuchung wegen Gefahrenverzuge an. Und zwar mit folgender Begründung, wörtlich steht dann in der Akte: Wir haben nicht versucht, einen Richter zur Nachtzeit zu erreichen, weil das in der Regel 2 bis 3 Stunden dauert und wir dem Betroffenen nicht zumuten wollten, dass er so lange auf der Wache warten muss. Aber gefragt hat ihn keiner. Ja? Und dann ist das so, da haben die Beamten bei dem durchsucht, wegen Gefahrenverzug schon krass rechtswidrig mit dieser Begründung und haben dann Schlüssel gefunden. Keine Drogen, aber Schlüssel. Schlüssel sind da immer interessant. Ein Schlüssel passte in den Keller, den haben sie auch durchsucht. Bei den anderen wussten sie nicht. Dann sind sie rausgegangen auf die Straße und haben dann geguckt, wo könnte dieser Schlüssel denn noch passen. Das führte sie dann zu einem Garagenhof, der ungefähr 80, 90 Meter entfernt lag. Da haben sie alle Garagen probiert. Das klappte nicht. Und dann waren sie bei einem ganz anderen Haus, hinter dem Garagenhof, da gab es ein Gartentor. Und da haben sie dann auch probiert, ob der Schlüssel passt. Passte auch nicht. Ja? Aber sie haben dann mit ihren Taschenlampen über den Zaun geleuchtet, ja? Also 120 Meter entfernt von dem, wo der eigentliche Beschuldigte wohnt, in den Garten eines anderen Hauses und haben in diesem Garten ein Gewächshaus gesehen, in dem Pflanzen wuchsen. Ja? Ja. Und das ist wirklich nicht ausgedacht, das ist ausgegangen ist. Da wuchsen Pflanzen drin und der messerscharfe Polizistenverstand sagt einem natürlich, es besteht ja eine gewisse Möglichkeit, dass in so einem Gewächshaus auch Marihuana pflanzen kann. Da haben die Polizisten sich gedacht, naja, wir haben heute schon einmal gefallen Verzuge, da machen wir auch nochmal gefallen Verzuge. Obwohl still ruhte die Nachbarschaft, kein Licht brannte, niemand kriegte was mit, dann haben sie erstmal das Gewächshaus durchsucht. Ja. Ich sage jetzt nicht, was sie da gefunden haben, aber das Interessante ist, das war selbst dem zuständigen Staatsanwalt zu viel. Ja? Ich habe mit dem telefoniert und dem das zuerst schriftlich, dann sagte er, also Herr Vetter, ich gebe Ihnen ja ungern Recht, aber so geht es nicht. Das ist übrigens einer... Ja, es war gar...
Thank you.
Es gab keine Gefahr. Einfach, das war ja auch der Grund, warum das Verfahren dann eingestellt wurde, weil es einfach so gemacht wurde. Ja klar, aber es wurde eben sozusagen, die gefundenen Beweismittel konnten nicht verwendet werden. Jetzt habe ich so indirekt verraten, was in dem Gewächshaus wirklich gemacht ist. Also ganz krass, ja. Wir sehen daran, wichtig, wenn die bei euch mal stehen sollten mit einem Durchsuchungsbeschluss, der muss euch ausgehändigt werden, und das Zweitwichtigste ist, guckt sofort auf das Datum, wann dieser Beschluss erlassen worden ist. Solche Beschlüsse sind nur 6 Monate gültig. Es soll nicht sogenannte Vorratsbeschlüsse geben. Ja? So nach dem Motto, der Herr Müller, der geht mir sowieso auf den Zeiger, weil den durchsuche ich irgendwann mal. Und dann lässt man das so in der Schublade, ne? So dossiermäßig, mafiamäßig. Nein, das soll nicht gehen. Wenn ein Durchsuchungsbeschluss älter als 6 Monate ist, vom Richter erlassen worden ist, ist der unwirksam. Ja? Also ganz interessant, immer aufs Datum gucken. Was sich bei Durchsuchungen allerdings nicht lohnt, ist Gegenwehr. Da muss ich Mandanten auch immer bremsen, wenn die mich dann morgens um 7.42 Uhr anrufen und sagen, hier wühlt schon seit 40 Minuten die Polizei bei uns in der Wohnung rum, ich hau denen gleich eine in die Fresse. Die gucken sich nur meine private Videosammlung an, aber suchen gar nicht nach dem, was im Beschluss steht. Das bringt nichts. Dass es 40 Minuten dauerte, bis er mal seinen Anwalt anrufen durfte, ist auch typisch. Das darf an sich nicht untersagt werden. Ja? Also Telefonate mit dem Verteidiger oder dem Anwalt sind natürlich erlaubt. Da müsst ihr dann auch mal auf die wirklich euch wehren und dann sagen, ich mache das, ich möchte jetzt mit meinem Anwalt telefonieren, weil sonst machen die das nicht. Also es wird dann gerne tierischer Stress gemacht, natürlich gerade wenn das BKA kommt oder irgendwelche Sondereinheiten. Ja? Also ist teilweise unglaublich, ich habe das mal erlebt, da war bei einem Mandanten von mir, der hat eine Pizzeria. Da war eine Durchsuchung und da bin ich dazu gerufen worden, das ist auch bei mir um die Ecke, da hat der Zoll durchsucht, komischerweise die früher das Arbeitsamt, das kam ja auch ohne Maschinenpistolen und kugelsichere Westen aus, aber heute ist das eben so. Ja? Also die hatten da nichts Besseres zu tun, als ich den Laden betrat, mich dann auch noch aufzufordern, mich auf den Boden zu legen. Ja? Das führte zu einem etwas hitzigen Wortgefecht mit dem Einsatzleiter. Ja? Das allerdings ich so, sagen wir mal, ganz, ganz knapp für mich entschieden habe. Nachdem ich meinen Anwaltsausweis, meine Visitenkarte gezeigt habe, wollte das nicht mehr. Und die anderen durften dann auch so langsam wieder aufstehen. Aber also es läuft manchmal doch etwas robust ab. Kommen wir aber mal zu einigen wichtigen Punkten. Es gibt bei Durchsuchungen keine Mitwirkungspflicht. Das heißt, ihr müsst also nicht aktiv daran mitwirken. Also so nach dem Motto, machen Sie mal den Schrank auf, oder fahren Sie mal den PC hoch, ja? Runterfahren dürft ihr natürlich. Man sollte der Aufforderung, fahren Sie mal den PC hoch, nur dann folgen, wenn man ihn runterfahren möchte. Also ich will jetzt keine Anleitung zur Strafvereinigung betreiben, aber da kann man schöne Erfolge erzielen, indem man sagt, darf ich mal kurz, ich erkläre Ihnen das. Ne? Da kennen sich die meisten wahrscheinlich, die hier im Saal anwesend sind, besser aus als ich. Ja. Das ist genau der nächste Punkt auf meiner Liste. Es gibt keine Pflicht, Passwörter herauszugeben in Deutschland. Nie, nie, nie. Man muss es nicht. Ja? Also Sie können sich auf den Kopf stellen und sagen Sie uns mal Ihr Passwort. Nö, meine ich. Das darf auch nicht gegen einen verwendet werden. Ich habe also zig Verfahren laufen, die gut ausgegangen sind, weil eben teilweise die Software wirklich nicht geknackt werden konnte. Das heißt die Software, die Hardware. Aber Stichwort TrueCrypt, jetzt mal so ein kleiner Insider-Tipp. Mein aktuellster Stand ist, dass hier zumindest die Landesbehörden TrueCrypt-Verschlüsselungen bei gut gemachten Passwörtern, wenn es sich jetzt nicht um Terrorismus oder ähnliche Dinge handelt, von vornherein nicht zu entschlüsseln versuchen, wenn es mehr als 17 oder 18 Stellen sind und die Passwörter ausreichen, Sonderzeichen und ähnliches. Einer zählt schon nach.
Wie sieht das aus, wenn Systeme so gebaut sind, dass sie bei gewaltsamen Eindringen dies nicht überstehen? Zum Beispiel ein Computer in einem Tresor, der beim Aufbrechen leider überspannt dabei.
Also nicht herausgeben darf, ist natürlich jedermanns gutes Recht, seine EDV-Systeme vor Zugriff zu schützen. Ich würde nur davor raten, das mit irgendwelchen Selbstschutzanlagen zu Also, dann wird aus einem vielleicht tragbaren Tatvorwurf ein ganz schrecklicher Tat. Und das kann echt Ärger geben. Ja, bitte?
Ich habe noch zwei Sachen. Also das erste ist ein kleiner persönlicher Tipp. Bei einem Bekannten gab es eine Hausdurchsuchung und er hat seinen Rechner mit den Worten runtergefahren: Ich mache den schon mal für Sie aus. Hat funktioniert, wurde ins Protokoll aufgenommen als höfliche Mitwirkung. Fand mich weiter verwunderlich. Zweite Frage ist, ich habe in einem Betrieb gearbeitet, in dem aufgrund des Fehlens einiger elektrischer Isolierung teilweise Spannung an den Rats anlag.
Ja.
Das ist gekennzeichnet worden durch Warnhinweise. Was passiert jetzt bei einer Durchsuchung, wenn sich ein Polizist an so einem Rack einen 230 Volt oder gegebenenfalls schlimmeren Schlag einfängt, wenn es gekennzeichnet ist?
Also wenn man den vorher davor warnt, dass da Spannung drauf liegt, dann muss er eben gucken, wie er es macht. In der Regel ist das praktisch nicht so relevant, weil die ziehen dann halt irgendwie besonders geschulte Kollegen herbei. Ja, da gibt es in jedem Präsidium mittlerweile welche, die kennen sich mit Computern aus. Ja. Es kann natürlich sein, dass die zwei oder drei gerade ausgebucht sind, aber das machen die dann. Also, man muss natürlich überlegen, das will ich noch sagen. Ich will jetzt nicht sagen, ihr solltet jetzt gar nichts machen, weil es kann natürlich auch sinnvoll sein, wenn es ein isolierter, umgrenzter Tatvorwurf ist, dass man dann sagt, okay, ihr sucht hier Steuerunterlagen aus dem Jahr 2005, hier sind die Ordner, nehmt die mit. Weil wenn man da natürlich dann mitwirkt, obwohl man es nicht muss, dann hat man möglicherweise die Durchsuchung weiter abgewendet. Wenn die Damen und Herren damit zufrieden sind, dann nehmen die das Zeugs mit und dann ist eben sozusagen die Gefahr gebannt, dass es irgendwelche Zufallsfunde gibt, denn auch Zufallsfunde können verwertbar sein. Ja? Also typischer Fall ist halt immer, es wird wegen Steuerhinterziehung durchsucht und am Ende wegen Marihuana-Besitz ermittelt. Ja? Ich habe mittlerweile so das Gefühl, dass es in kaum einem deutschen Haushalt kein Marihuana mehr gibt. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber vielleicht soll, das wäre jetzt aber vielleicht auch eher eine justiz-rechtspolitische Diskussion, die wir da führen können. Ihr müsst einkalkulieren, das ist mir ein ganz großes Anliegen, wenn eine Hausdurchsuchung kommt, ist der Komplettverlust der Hardware heutzutage der Standardfall. Also wenn durchsucht wird, egal ob Firma oder Privatperson, rechnet damit, eure Hardware ist weg. Das führt natürlich jetzt zu dem Hinweis, dass es dann nicht so wahnsinnig optimal ist, wenn man seine Sicherungskopien nur in Form von CDs in der Schreibtischschublade hat. Ja? Weil die nehmen die auch mit. Ja? Also bitte seid darauf vorbereitet, wenn so etwas passiert, weil man muss damit rechnen, dass man eben sozusagen die Hardware neu beschaffen muss. Und bis man die wiederkriegt, das kann man, auch wenn man sehr gute oder engagierte Anwälte hat, immer noch lange dauern, bis zu 6 Monaten, manchmal auch 1,5 Jahre, wo ich dann Mandanten auch immer schon sagen, komm, jetzt ist das neue iPad auch schon raus, dann lass es doch. Weil Zeit halt, wenn die es nicht eilig haben, soll man es ja auch nicht eilig haben, vor allem wenn sie dann was finden. Aber rechnet bitte damit, dass eure Hardware komplett weg ist, ja, möglicherweise inklusive auch des Mobiltelefons, des Speichersticks, die irgendwo rumliegen, was witzigerweise noch nie mitgenommen worden ist, weil ich habe ja vertrete ja mitunter auch Firmen, sonst könnte ich ja wahrscheinlich nicht leben. Was zum Beispiel nie mitgenommen wird, sind digitale Kopierer, ja? Obwohl die ja heutzutage 300 Gigabyte Festplatten haben. Ja? Das ist jetzt kein Tipp, aber wer also einen günstigen Ort für die Speicherung seiner Daten sucht, der sollte vielleicht mal über sowas nachdenken. Die Dinger sind ja auch sperrig. Ja? Also ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, sonst werden wir nicht rechtzeitig fertig bei dem strengen Zeitregiment hier. Die Vernehmungssituation bei Hausdurchsuchungen ist halt häufig auch so, dass da läuft das Good Cop, Bad Cop Spiel. Ja? Der eine ist ein bisschen strenger, der andere ist nett und man steht da ja stundenlang zusammen, während die irgendwelche Familienalben durchblättern, ob da irgendwelche inkriminierenden Fotos dabei sind, dass dann immer schon mal versucht wird, ins Gespräch zu kommen. Ja? Ihr müsst euch darüber klar sein, alles, was ihr im Rahmen von so einer Durchsuchung sagt, kann auch gegen euch verwendet werden, unabhängig davon, ob die Polizei daran gedacht hat, euch zu belehren über euer Schweigerecht oder nicht. Im Zweifel hat sie euch sowieso immer belehrt. Ja? Das ist ja, steht ja in jedem Protokoll, nach ordnungsgemäßer Belehrung hat er das und das gesagt. Und das steht dann auch im Durchsuchungsprotokoll. von sich aus und unaufgefordert erklärte der Beschuldigte Folgendes. Ja? Ich habe kein Nummernkonto in der Schweiz, nur eins in Liechtenstein oder so. Also, völlig absurde Dinge. Kleiner Tipp, ich hatte einen Fall neulich, da habe ich auch in meinem Blog drüber geschrieben, da haben Polizeibeamte auch die Hardware mitnehmen wollen, aber auf dem Schreibtisch nur eine Tastatur und ein Bildschirm. Eine Tastatur und ein Bildschirm gefunden. Da wurde dann gesagt, das ist authentisch, da wurde dann statt im Protokoll aus ökonomischen Gründen wurde davon abgesehen, diese Gegenstände mitzunehmen. Der iMac hat also durchaus Vorteile. Wenn ihr eine Firma habt, ist ja auch immer, wenn ihr ein kleiner Großunternehmer seid, seid in der Firma tätig, wenn in der Firma durchsucht wird, hat man sehr häufig die Situation, dass es da, das erlebe ich immer wieder, wenn ich zu Firmendurchsuchungen komme, die Polizei so tut, als würde die Firma ihr gehören. Ja? Da werden Teeküchen akquiriert zum Getränkekochen, das Chefbüro wird zum Chefvernehmungszimmer gemacht und da müssen die ganzen Mitarbeiter nacheinander rein. Wenn ihr Chef einer Firma seid, dann tut ihr gut daran, vorher euren Mitarbeitern zu erklären, dass sie in dieser Situation Zeugen sind. Ich verweise auf das, was ich vorhin gesagt habe. Auch ein Angestellter ist nur ein Zeuge und er muss an Ort und Stelle mit der Polizei gar nicht reden. Ja? Und das Zweite, womit ich immer ganz gute Erfolge mache, ist, indem ich mal so kurz darauf hinweise, dass ein Bürogebäude, eine Büroetage keine Polizeiwache ist. Ja? Und dass zwar eine Hausdurchsuchung angeordnet worden ist, die Hausdurchsuchung aber nicht bedeutet, dass man die Büroräume dann als Vernehmungszimmer missbrauchen kann. Ja? Das führte dann also schon dazu, dass ich jetzt in einigen Fällen mal so ganz dreist, ja, ich kann aber doch wirklich mal laut werden, Hausverbote ausgesprochen habe über Polizeibeamten, mit der Begründung, ihr dürft durchsuchen, aber ihr dürft nicht vernehmen. Und wenn ihr hier weiter vernehmt, dann verklagen wir euch und den Polizeipräsidenten wegen Hausfriedensbruchs. Ich sag's jetzt nur ungern, aber die sind gegangen. Und der Witz war, haben natürlich dann für den Nachmittag dann direkt per Fax alle Mitarbeiter als Zeugen vorgeladen, aber diese 3 oder 4 Stunden führten dann eben dazu, dass nachmittags jeder dieser Mitarbeiter mit einem eigenen Anwalt dahin gegangen ist. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, wie viel die dann gesagt haben. Ja, zum einen Punkt noch, Sie sind festgenommen, das ist natürlich immer die schwierigste Situation, wenn Ihnen sagen, wir nehmen euch mit. Wenn ihr das Gefühl habt, dass es nicht so wild, dann würde ich erstmal auf Zeit spielen und sagen, ja gut, dann gucken wir mal. Bei der Polizei in einer Festnahmesituation ist es immer der falscheste Zeitpunkt, ein Geständnis abzulegen. Selbst wenn man was ausgefressen hat, es gibt immer günstigere Zeitpunkte. Die Polizei wird euch sagen, jetzt sind Sie schon mal hier, legen Sie die Karten auf den Tisch, dann wird das alles nicht so schlimm. Oder dann stellt der Staatsanwalt das Verfahren schon ein. Standardspruch ist, sage ich aus Erfahrung, eine glatte Lüge. Denn dann ist es besser zu sagen, also wenn der Staatsanwalt das Verfahren einstellt, dann würde ich meine Aussage auch gerne bei dem machen, der es einstellt, nämlich beim Staatsanwalt. Oder ich sage erstmal gar nichts und gucke mal, ob ihr wirklich genug gegen mich in der Hand habt, damit ihr mich morgen spätestens dem Richter vorführt. Und da gehe ich garantiert nicht ohne Anwalt hin. Also, das frühe Geständnis, vielleicht kann jetzt jemand in die Köpfe gucken, aber man kann immer in die Situation kommen, kann ja auch was Kleines sein. Das frühe Geständnis ist immer das Falscheste. Sondern man muss sich immer genau den Zeitpunkt überlegen. Und der richtigste Zeitpunkt in den meisten Fällen für ein Geständnis ist eigentlich immer dann, wenn die Gerichtsverhandlung anfängt. Das liegt ganz einfach daran, dass man, wenn man vorher geschwiegen hat, sozusagen dann bei Beginn der Gerichtsverhandlung die Möglichkeit hat, das Gericht sozusagen vor die Wahl zu stellen. Das hört sich jetzt sehr abwägend an, ist es letztendlich auch. Nämlich, was kriege ich denn jetzt hier und heute für einen Rabatt, wenn ich jetzt die Karten auf den Tisch lege? Weil dann müssen die Leute, die über euer Strafmaß entscheiden, wollen wir uns die Arbeit machen oder nicht. Wenn ihr vorher schon bei der Polizei oder beim Staatsanwalt geredet habt, dann ist das Geständnis in der Welt und ihr könnt euch sozusagen, ich sage es mal ganz salopp, nicht mit der Arbeitsersparnis des Gerichts freikaufen. Also wenn ihr nach 18 Jahren, muss ich sagen, in der Regel sollte man, wenn man was zu gestehen hat, es immer vor dem Richter machen, wenn man dann irgendwo angeklagt wird oder der Gerichtstermin anfängt, das ist der beste Zeitpunkt. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Und in dem Fall, dass jemand sagt, sie sind festgenommen, wer dann, ich will jetzt keine Eigenwerbung oder für meinen Berufsstand betreiben, wer dann sagt, das kriege ich jetzt sowieso noch alleine hin, ja, dem ist wahrscheinlich sowieso nicht zu helfen. Also tut euch den Gefallen und guckt, dass ihr dann da die nötige rechtliche Unterstützung habt, weil, auch wenn es immer wieder so aussieht, so objektiv ist die Polizei nicht. Genauso wenig wie ich objektiv bin, natürlich vieles, was ich sage, ist zugespitzt, so wenig objektiv sind die Damen und Herren in Grün auch. Und die wollen euch im Zweifel überführen, denn sonst würden sie euch nicht zu einem Beschuldigten machen. Ich könnte jetzt noch viel erzählen, will es aber nicht tun, weil die Zeit schon fortgeschritten ist, nämlich vor dem Hintergrund, dass wir vielleicht noch 2 oder 3 Fragen beantworten können. Oder 17 oder 18. Und ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal.